Theo Lounge.
Der Podcast für Religion und Zeitfragen.
RevLab.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei dieser Ausgabe der Theo Lounge. Ich bin heute zu Gast in der griechisch-orthodoxen Kirchgemeinde Agios Dimitrios. Und zwar sitzt gegenüber von mir der Theologe und orthodoxe Priester Stephanos Athanasiou. Hallo Stephanos.
Ja, ein herzliches Grüß Gott und ein Hallo.
Du bist ja ein ausgewiesener Kenner der orthodoxen Kirchenlandschaft. Selber gehörst du der griechisch-orthodoxen Kirche an, aber du bist ein Spezialist für die Ökumene. Dieser Begriff heißt ja bei euch ein bisschen was anderes als bei den Reformierten oder Katholiken. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, aber ich möchte gleich in media res gehen. Stephanos, gibt es einen Krieg der Kirchen?
Ja, also es sind natürlich sehr viele Fragen, die du da anschneidest.
Zunächst mal nur eine.
Genau, und natürlich müsste man weiter ausholen, aber ich werde versuchen natürlich die Frage in der Kürze zu beantworten. Also ein Krieg der Religionen, also in dem Sinne, ja, man kann nicht sagen, es
der
ist
Kirchen.
Wirklich, oder der Kirchen, ja, es ist jetzt kein Kirchenkrieg, wenn ich das so sagen darf, aber natürlich ist es so, dass durch diese politische Lage in der Ukraine innerhalb vor allem der orthodoxen sogenannten autokephalen Kirchen, also orthodoxen selbstständig, wird es auch oft gesagt, orthodoxen Kirchen, vor allem was das Moskauer Patriarchat geht und das ökumenische Patriarchat, ich kann vielleicht nachher noch sagen, was da der Unterschied ist, tatsächlich im Moment eine große Streitigkeit existiert in Bezug zu der Ukraine, die schon viel früher angefangen hat als der Krieg, ganz nebenbei gemerkt, schon seit 2018, in Bezug zu, ob die Ukraine auch eine autokephale orthodoxe Kirche sein darf, also eine autonome, oder ob sie Russland unterstellt sein soll oder nicht. Und da hat das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel, das ist der Ehrensitz der Orthodoxie, der Gesamtorthodoxie, also es ist kein Papst, der ökumenische Patriarch, der sogenannten, sondern er ist, wie gesagt, ein Primus inter pares, ein Erster unter Gleichgestellten, aber als Erster hat er auch eine besondere Funktion. Und die war bisweilen eben, dass er verschiedenen Regionen, wo er merkt, da entsteht jetzt eine eigene Identität, ein eigener Kulturraum, dass er ihnen auch kirchlich gesehen eine gewisse Autonomie gibt. Und das hat er dann eben gemacht mit der Ukraine. Und seitdem existiert innerhalb der Orthodoxie tatsächlich ein riesengroßer Streit, inwieweit die Ukraine eben anerkannt ist. Also zum Beispiel Russland, die Kirche von Russland hat diese Autonomie nicht anerkannt. Und es hat dazu geführt, dass jetzt in der Ukraine zwei orthodoxe Kirchen existieren. Eine orthodoxe Kirche, die autokephal selbstständig ist, und eine andere, die direkt dem Moskauer Patriarchat unterstellt ist.
Für Außenstehende wirkt das recht kompliziert. Mhm. Das, was du da erklärst, das ist eine Sache von ein paar Jahren. Mhm. Und was war denn der Grund?
Also ist es so, man muss da ein bisschen geschichtlich natürlich ausschweifen. Das Problem in der Ukraine existiert eigentlich schon, ja, man könnte sagen, fast 100 Jahre. Nämlich, es ist so, die Ukraine ist ja, was die Bevölkerung der Ukraine angeht, sehr bunt. Was heißt das? Es gibt vor allem in der Westukraine gibt es Volksgruppen, könnte man so sagen. Natürlich staatlich gesehen sind das alles Ukraine, aber es geht ja auch ein bisschen um die eigene Identität. Woher kommt man? Also es gibt ja Gebiete der heutigen Ukraine, so wie die Grenzen eben gezogen sind heute. Die waren aber früher nicht so natürlich. Also in diesem Sinne gab es vor allem im Westen Gebiete, die dem polnischen Königreich zum Beispiel unterstellt waren. Und in dem Sinne hat man eine ganz andere Beziehung in der Westukraine zum Westen und zu der westlichen Welt als zum Beispiel in der Ostukraine, wo man tatsächlich mehr angebunden war an das Zarenreich oder an Russland. In dem Sinne hat sich natürlich kirchlich da auch verschiedene Kirchen, wenn man das so sagen kann, entwickelt. Also einerseits gibt es die sogenannte unierte Kirche der Ukraine oder griechisch-katholisch sagt man dazu auch. Was heißt das? Das ist eine Kirche, die den orthodoxen Ritus hat, aber mit Rom uniert ist. Das heißt, sie erkennen den Papst an, sind eine katholische Kirche in dem Sinne, aber nach außen haben sie das orthodoxe Profil. Und diese unierten Kirchen existieren vor allem in der Westukraine. Dann gibt es in der Ukraine selbst, beziehungsweise im Rest der Ukraine, gab es eben drei orthodoxe Kirchen, also früher. Eine, die eben mit Moskau direkt unterstellt war, das war auch sehr, sehr lange die orthodoxe Kirche, die von allen anderen orthodoxen Kirchen anerkannt worden ist. Und dann gab es zwei andere Abspaltungen. In diesen Jahrzehnten oder in diesem Jahrhundert gab es eben diese zwei Abspaltungen innerhalb der orthodoxen Kirche in der Ukraine. Das hat meistens auch damit zu tun gehabt, dass man mit Moskau zum Beispiel nicht so viel Kontakt haben wollte und so weiter.
Und wie weit spielten da auch politische Konflikte hinein?
In dem Sinn ist es politisch, also es ist natürlich so, wir wohnen im Westen sehr in säkularen Gesellschaften. Man muss nicht denken, dass es überall auf der Welt so ist, wie wir das hier im Westeuropa haben. Also dass sozusagen diese Trennung zwischen Kirche und Staat, gut, nicht überall im Westeuropa natürlich, aber fast überall, dass es da wirklich eine Trennung gibt. Das ist natürlich im Osten und vor allem jetzt, wenn wir von diesen Gebieten der Ukraine und so weiter sprechen, spielt Religion natürlich noch eine sehr, sehr große Rolle.
Und trotz kommunistischer Phase?
Ja, eben gerade wegen, würde ich sagen, weil man muss sich das so vorstellen, dass nach dem Kommunismus das Verlangen nach Religiosität wieder sehr, sehr stark bei den Menschen war. Und das hat man, das sieht man auch in Osteuropa, dass da also die Kirchen wirklich voll sind, dass man das wirklich wahrnimmt, dieses spirituelle Angebot, wenn man das so sagen kann.
Stephanos, und was für uns so exotisch wirkt, diese Priester mit den goldenen Hauben, mit den Kopfbedeckungen, wie so biblische Hohepriester.
Ja, das ist, da muss man natürlich die orthodoxe Spiritualität und die Liturgik, wie man sagt, also wie man die Eucharistie feiert, die liturgische Feier feiert, muss man das erklären, dass es eben in der Orthodoxie, man sagt in der Theologie dazu, ein vor allem auch eschatologisches Ereignis ist. Was heißt das? Man nimmt teil an etwas, was nicht von dieser Welt ist. Also das ist der tiefe Glaube der orthodoxen Christinnen und Christen, dass vor allem die Eucharistiefeier, also dieser Gottesdienst, die Messe, dass man da teilnimmt an der himmlischen Eucharistiefeier. Und da wird natürlich, das ist symbolisch, da spielt die Symbolik eine sehr, sehr große Rolle. Also ich weiß, vor allem in der reformierten Tradition ist man ja dann sehr in die Einfachheit gerutscht, sozusagen umso weniger, umso besser, und hat sich aufs Wort konzentriert, auf die Lesung, Predigt und so weiter. Im Osten aber hat sich das anders entwickelt. Da spielt das Wort natürlich auch eine große Rolle und die Predigt, aber darüber hinaus die Symbolik, die Kraft von Symbolen.
Ja, aber schau mal, das wirkt exotisch für uns. Es ist auch sehr männlich geprägt. Es ist männlich dominiert. Und wenn wir dann sowas hören wie metaphysischer Kampf, der Moskauer Patriarch Kyrill hat ja den Krieg jetzt, diesen Angriffskrieg in der Ukraine, gebilligt als einen metaphysischen Kampf. Wenn wir sowas hören, dann ist das sehr befremdlich. Wie geht es dir damit?
Ja, ich muss dazu sagen, also die Orthodoxie ist ja nicht nur Moskau, ja. Also wir haben gesehen, dass zum Beispiel der ökumenische Patriarch, also das Ehrenoberhaupt der Gesamtorthodoxie, den Krieg stark verurteilt hat und ihn auch als Krieg ganz klar betitelt hat und das verurteilt hat, was da gerade in der Ukraine passiert. Und vor allem muss ich sagen, sehr, sehr viele orthodoxe Gläubige, ganz nebenbei gemerkt, auch solche, die etwa dem russisch-orthodoxen Patriarchat unterstehen und die in der Diaspora leben, haben solche Sätze mit Entsetzen miterfolgt.
Und hast du das Gefühl, es wird sich genügend distanziert? Oder würdest du dir dann noch mehr wünschen? Weil es gab ja auch Oberhäupter, die Kyrill beipflichten.
Also man muss sehen, also man kann natürlich niemanden zwingen, sich zu widersetzen, ja? Man muss sich Gedanken machen, was macht man selbst. Man kann ja nur einem selbst und eventuell durch Dialog auch Leute überzeugen. Aber was ich sagen kann, es gibt russisch-orthodoxe Kirchen, zum Beispiel jetzt, um nur ein Beispiel zu nennen, in den Niederlanden zum Beispiel ist jetzt die russisch-orthodoxe Kirche, ist eine Gemeinde wirklich, hat eine Gemeinde gesagt, das können wir nicht unterstützen. Wir erkennen das Moskauer Patriarchat oder den Patriarchen nicht mehr an und hat einen Brief an das ökumenische Patriarchat geschickt, dass sie nun dem ökumenischen Patriarchat unterstehen und nicht mehr Moskau. Also wir haben
nach Konstantinopel sagt ihr, das gibt es ja eigentlich nicht mehr, nach Istanbul sozusagen.
Ja, genau, genau. Ja. Und in dem Sinne sieht man da schon innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche auf globaler Ebene sehr, sehr viele Proteste, auch sehr, sehr viele Menschen, die sich dagegen aussprechen, das überhaupt nicht befürworten. Und vor allem muss man sagen, dass man das jetzt auch noch theologisch irgendwie versucht auszubauen. Das ist natürlich höchst gefährlich, dass man so einem Krieg, einem politischen Krieg, theologisch versucht, nach innen, innerhalb der Gläubigen auch irgendwie zu rechtfertigen. Das ist sehr, sehr gefährlich und das erinnert uns eigentlich an andere Zeiten des Mittelalters. Jedoch, und ich möchte hier auch gerecht sein, muss man natürlich auch was anderes sehen. Nämlich, dass für Russland sehr, sehr lange und auch für die russische kirchliche Tradition man natürlich beobachtet hat, dass es im Westen, und wenn ich Westen sage, dann meine ich hiermit auch orthodoxe Gebiete wie zum Beispiel Griechenland und so weiter, die traditionell orthodox sind, aber natürlich im Westen politisch wenigstens schon sehr, sehr lange etabliert sind und sich eigentlich auch als westliche Kultur sehen. Also das ist jetzt nicht was nur Protestantismus und Katholizismus angeht, sondern Westen, da ist auch ein großer Teil der orthodoxen Kirche dabei, muss ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal betonen oder möchte ich. In diesem Sinne hat Moskau sehr, sehr lange eben mitbekommen, dass zum Beispiel der Säkularisierungsprozess im Westen sehr, sehr stark fortschreitet. Natürlich, man beobachtet von russischer Seite dann eine Art Sittenverfall, wie es heißt, ja, und man muss natürlich sagen, besonders was auch den Säkularismus und so weiter angeht, sieht man ja auch innerhalb der westlichen Kirchen Stimmen, die sich sehr dagegen ausgesprochen haben, beziehungsweise mit Angst sich diesen christlichen Verfall in Europa das mitbeobachten, dass sozusagen das christliche Erbe von Europa langsam zur Seite geschoben wird und so weiter. Und das natürlich ist in Moskau angekommen, auch diese Angst, die viele westliche Kirchenführerinnen und Führer vor allem dann auch zum Ausdruck gebracht haben, ob das von katholischer Seite ist oder auch verschiedenen evangelischen Kirchen zum Ausdruck gekommen ist, hat man in Russland das natürlich beobachtet und gesagt, ja, seht ihr, das, was im Westen passiert, dieser Sittenverfall, diese Abtrennung des Christlichen von der Kultur des europäischen Landes, das wird auch hier nach Russland kommen, wenn wir uns da einfach dem Westen annähern. Und das ist natürlich etwas, was man nicht verschweigen muss. Es gab dieses Klima schon sehr, sehr lange. Es wurde auch gefördert. Und es ist auch etwas, was eine Tatsache ist, dass wir tatsächlich im Westeuropa, in Europa schon bemerken, dass was das christliche Erbe Europas angeht, es da schon eine große Veränderung gibt.
Ja, also ich sehe das ein bisschen anders und es gibt auch die Deklaration von über 300 Intellektuellen mit überwiegend oder sogar ausschließlich orthodoxem Hintergrund und die darauf hinweisen, dass es da tatsächlich Tendenzen gibt, die Religion wieder stärker ethnisch zu definieren, auch nationalistisch. Und sie weisen darauf hin, dass es Tendenzen gibt, die sehr große Anziehungskraft offenbar besitzen, eben fundamentalistischer Natur. Mhm. Und weisen auch darauf hin, dass da es auch schon sozusagen Nachahmungen gibt oder dass das ausgestrahlt hat, auch in den protestantischen und katholischen rechtsgerichteten Bereich von Gläubigen und sehen das aber sehr kritisch. Mhm. Und nochmal, um das zuzuspitzen, in der Putin-Rede vom 21. Februar wo er ja praktisch vor angekündigt hat oder schon gerechtfertigt hat, den Krieg, der dann gekommen ist. Einer der Gründe wäre, dass da in der Ukraine quasi irgendwie die orthodoxe Kirche drangsaliert würde. Und er sieht sich jetzt als ein, wie sozusagen, Retter dieser Kirche, als jemand, der die Orthodoxie verteidigt. Und Kyrill wiederum hat in der Argumentation verwendet, der Krieg ist ausgebrochen wegen den homosexuellen Paraden.
Ja, genau. Also das war auch das, was ich vorhin betont habe. Und ich weiß nicht, ob ich richtig verstanden worden bin. Also ich will klarstellen, das ist eben die russisch-orthodoxe Sichtweise. Und man muss versuchen, den anderen zu verstehen, wenn man eine Lösung finden möchte. Weil das ist ein sehr wichtiger Punkt, zu sehen, wo sind eigentlich die Probleme, wie baut das Russland auf, auch kirchlich gesehen, und wie kann man dagegen argumentieren, beziehungsweise wie kann man da versuchen, in Dialog zu treten, dass dieser furchtbare Krieg endlich auch ein Ende findet. Es ist tatsächlich so, und das möchte ich jetzt nochmal darauf eingehen, weil du das angesprochen hast, was eben den Nationalismus angeht. Da wird ja der orthodoxen Kirche vor allem sehr, sehr lange ein Nationalismus in dem kirchlichen Wesen, in der Ekklesiologie, wie man sagt, vorgeworfen, in Bezug, dass man eben von Nationalkirchen spricht, weil es tatsächlich so ist, vor allem nach der Französischen Revolution, da muss man eigentlich auch sehr weit zurückgehen, weil, wenn man sieht, vor der Französischen Revolution haben wir in der orthodoxen Kirche eigentlich kein Nationalkirchentum. Das Nationalkirchentum ist in der Ostkirche erst so richtig als Nationalkirchentum hineingerutscht, als man wirklich die Idee gehabt hatte von einer freien Nation, die von der Französischen Revolution und diesen Ideen, die daraus gekommen sind, also eine eigene Nation zu haben, Freiheit der Nation, eines Kulturraumes und nicht in multiethnischen und vor allem ethnischen eben Großreichen zu leben, wie das Habsburger Reich war oder auch das Osmanische Reich und so weiter. Und das war dann eben die Idee, die dazu geführt hat, dass Nationalstaaten in den verschiedenen Gebieten des Balkans vor allem, aber auch darüber hinaus erst entstanden sind. Und als man eben diese Nationalstaaten hatte, kam dann sehr schnell die Idee zu sagen, ja, wir sind jetzt freie Staaten, wir wollen auch kirchlich eine Freiheit haben. Also, und in dem Sinne ist es dann wirklich dazu gekommen, tatsächlich, aber erst damals, dass in jedem freien, neu entstandenen Staat, ob das jetzt Griechenland ist, war damals, also was die Orthodoxie angeht, Bulgarien, Serbien und so weiter, auch eine Nationalkirche entstanden ist. In dem Sinne war der Anfang des Nationalkirchentums genau das Umgekehrte, nämlich die Symbolik der Freiheit. Und man muss es auch sehen, hier in der Schweiz zum Beispiel, ja, da war es ja sehr, sehr lange noch so, und man kann fast sagen, ist es noch so, dass es in jedem Kanton, was jetzt zum Beispiel die reformierte Kirche angeht, oder fast jedem Kanton, nicht jeder Kanton, aber ist es schon sehr stark kantonal gebunden, was die kirchliche Identität angeht. Also man hat zum Beispiel Zürich, man hat Bern, Jura, Solothurn und so weiter. Und das sind ja auch keine, man würde nicht sagen, das sind nationalistische Kirchen, aber sie legen schon sehr Wert drauf, auf ihre kantonale Identität.
Ja, du sprichst da an das Thema Kirche und Verhältnis zur Macht oder zum Staat. Das ist bekanntermaßen dann bei den orthodoxen Kirchen oft sehr eng, aber nicht nur da. Also das ist bei protestantischen und katholischen Kirchen auch vorhanden. Ja. Aber ein Schritt weiter wäre ja noch eine ethnische Organisation der Kirche. Putin in der schon erwähnten Rede sagt, die Menschen in diesen Gebieten da der Ukraine waren von jeher Russen und Orthodoxe. Und in der schon erwähnten Deklaration der Intellektuellen, die sich dagegen wenden, der orthodoxen Theologen, erwähnen die, dass es da einen Konzilsbeschluss in Konstantinopel schon 1872 gab, genau gegen die ethnische Organisation.
Das war genau in dieser Zeit, die ich vorhin angesprochen habe, nämlich als diese Nationalstaaten auf dem Balkan entstanden sind. Und auf einmal die Idee kam, zu sagen, ja, unsere Priester oder Bischöfe dürfen nur zum Beispiel in Griechenland Griechen sein, in Bulgarien Bulgaren oder nur Serben. Und da kam eben dieser Entschluss des ökumenischen Patriarchats in Konstantinopel, Istanbul, wo man gesagt hat, nein, der Ethnophilitismus hieß es damals noch, heute würde man eventuell vom Nationalismus sprechen, gehört nicht zum Wesen der Kirche, sondern das Getauftsein, das gehört zum Wesen der Kirche, aber nicht, weil man einer Ethnie angehört, dass man sozusagen ein Vorrecht hat. Und deshalb ist all das, was auch gerade von Moskau kommt, also eigentlich mit großem Entsetzen zu sehen, weil es ist überhaupt nicht so organisiert. Ich sage ein kleines Beispiel. Wenn zum Beispiel eine russische Familie, die orthodox sind, nach Griechenland ziehen würden, dann würden sie nicht, weil sie Russen sind, dem Moskauer Patriarchat unterstehen, sondern der orthodoxen Kirche in Griechenland. Oder wenn sie nach Serbien ziehen würden, der orthodoxen Kirche in Serbien. Das heißt nicht, weil sie Russen sind, werden sie jetzt ein Leben lang, egal wo sie auf der Welt wohnen, dieser Kirche unterstehen. Nein, das Getauftsein, das ist das Wichtige. Und dann gehört man eben der Lokalkirche an, wo man lebt. Und wenn es eben in Serbien ist, dann ist es die serbisch-orthodoxe Kirche oder in Griechenland eben die griechisch-orthodoxe Kirche und so weiter. Mhm. Diese Idee des Nationalwesentums, dass man wirklich sagt, ich bin der Patriarch eines Ethnos, einer Ethnie, die ist relativ neu, im 20. Jahrhundert entstanden und von orthodoxer theologischer Seite wenigstens und ja eigentlich total zu verurteilen.
Ja, das wo geht kommt überhaupt das her? Wieso ist das aufgekommen?
Es gibt viele Gründe, aber ein Grund, den ich mir vorstellen kann, ist natürlich, dass alle orthodoxen Länder außer Russland im Osmanischen Reich sozusagen im Osmanischen Reich waren und dort eine ganz andere Identität entstanden ist. Russland war immer imperial organisiert. Das heißt, es gab den Zaren im Zarenreich, es gab das Imperium, das russische Imperium und man hatte ein imperiales Denken. Was heißt das? Es geht in dem Sinne heißt es, dass dieses imperiale Denken natürlich dann sagt, wir, und deshalb spricht man dann auch in der modernen Orthodoxie ganz nebenbei gemerkt, von einer ja, neuen imperialen Gedanken in der russischen Orthodoxie im Sinne von zu sagen, ich organisiere mich so, dass ich überall da, wo meine Gläubigen sind, ich auch Anrecht habe zu existieren. Und das sieht man vor allem jetzt in Afrika. Also das haben viele gar nicht mitbekommen.
Sprichst du da das an, was auch unter Dominion Theology geframed ja, wird? Also so dass bisschen, sozusagen ja. Glaubensgemeinschaften sozusagen sich sehr in das diesseitige Reich einmischen und versuchen auch Politik mit zu beeinflussen?
Gut, so weit würde ich nicht gehen. Das ist in der Orthodoxie und vor allem, man muss die russische Geschichte halt sehr gut studiert haben, um das jetzt zu verstehen. Und ich möchte ja nochmal betonen, wir wissen, dass vor allem die russische orthodoxe Kirche im Zeitalter des Kommunismus es sehr, sehr schwer hatte. Also es wurden Tausende von Kirchen zerstört, es wurden sehr, sehr viele Priester und Mönche oder auch viele Menschen vom Klerus wurden getötet und die russisch-orthodoxe Kirche ist wirklich gestrumpft auf ein Minimum. Vorher im Zarenreich war das natürlich noch ganz anders. Das heißt, nachdem jetzt der Kommunismus in Russland vorbei war, hat man wieder das Gefühl gehabt, man wird akzeptiert, man wird anerkannt als Kirche und natürlich fürchtet man sich, das wollte ich damit vorhin auch ansprechen, was einen neuen Säkularismus angeht, weil für die russische Kirche ist das Säkulare eben diese Tradition des Kommunismus, das heißt Zerstörung der Kirche und der Kirchen. Und das ist eine Erfahrung, die die russisch-orthodoxe Kirche gemacht hat und die andere orthodoxen Kirchen nicht gemacht haben. Das muss man so sagen. Und diese Angst, die existiert noch beim russischen Klerus sehr, sehr stark.
Ist vielleicht der neue Säkularismus, ist auch die Chiffre dann Westen und das, was du vorher schon genannt hast, genau. Dekadenz? Weil da würde ich auch nochmal sagen, müssen wir ein bisschen unterscheiden. Das kann religiös gefärbt sein, aber da sind wir mehr im Bereich eines Kulturkampfes. Genau. Das merken wir ja auch in den USA und ja, anderswo. Genau. Also dass ich war erstaunt, ich bin beim Internetsurfen auf ein orthodoxes Forum in Deutschland gestoßen, was da für ein Tonfall auch herrschte und für eine Haltung gegenüber auch dem Protestantismus, also den Dummheiten Luthers hieß es da und so etwas wie der Podcast Anders Amen, wo Pastorinnen die Homosexualität leben. So etwas wird dann als das Schlimmste dargestellt.
Gut, man muss natürlich hier sagen, es gibt in jeder Religionsgemeinschaft und Konfessionsgemeinschaft natürlich linke und rechte Kräfte, die das Internet nutzen, die Portale haben und so weiter. Und das ist in der Orthodoxie nicht anders.
Ich war sehr erstaunt, weil ich dachte, als Christen muss man ja nicht so hämisch auf andere schauen. Aber das gibt es ja auch von allen Seiten. Aber ich war erstaunt und habe das kennengelernt.
Auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was man vor allem von kirchlicher Seite, wenigstens wir hier in der Kirche, immer versuchen, da wirklich die goldene Mitte zu finden und zu sagen, also jeder Extremismus, egal welche Seite das ist, gehört eigentlich nicht zum Wesen. Wenigstens, ich spreche jetzt für die Orthodoxie, zum orthodoxen christlichen Leben. Und das ist etwas, womit manche Menschen eben Probleme haben, weil sie eben das Extremistische lieben oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich war nie in meinem Leben irgendwie einer Seite vollkommen hingerissen, also links, rechts und was weiß ich. In dem Sinne muss man damit natürlich...
Wir haben schon gesagt, nicht nur in der orthodoxen Kirche, so auch anderswo, aber mit dem muss man denn irgendwie umgehen. Ja. Wie gehst du damit um als Priester? Ich glaube, du hast den Titel Erzpriester. Wenn du damit konfrontiert wirst mit solchen Haltungen...
Mhm. Gut, ich muss gestehen, Gott sei Dank haben wir jetzt hier bei uns in der Gemeinde nicht wirklich Extreme in dem Sinne, dass man wirklich sagt, das sind riesengroße Extreme. Wie ich damit umgehe, wenn es dazu kommt, ist natürlich so, dass ich immer wieder auch auf das Evangelium mich beziehe, auf die Liebe. Was heißt eigentlich Liebe und kann Liebe extremistisch sein oder nicht? Das ist ja unsere Aufgabe. Und was ich immer sage, und das ist, glaube ich, das, was auch die orthodoxe Spiritualität am besten ausdrückt, ist, dass wir nicht versuchen, die Welt zu verändern durch, ich sage jetzt mal wenigstens vom Glauben aus, von der kirchlichen Seite aus, durch die Politik, sondern das, was die Welt verändern kann, ist das richtige Vorleben. Also man muss das christliche Leben wirklich leben und als Beispiel, als persönliches Beispiel im Alltag diesen christlichen Glauben leben, was Hoffnung angeht, was der Umgang mit Sorgen zum Beispiel umgeht oder mit Problemen. Und nie diese Hoffnung verlieren. Das ist für mich eben der Mittelpunkt des christlichen Lebens, dass man immer die Hoffnung hat, die für uns natürlich eine Person auch ist, Jesus Christus. Und in dem Sinne dieser Hoffnung nachfolgen, das ist für mich der Mittelpunkt des christlichen orthodoxen Lebens. Und das ist, was ich auch meinen Gläubigen immer wieder sage. Sozusagen, seht dahin, dass ihr ein richtiges christliches Leben führt. Versucht nicht, die Welt zu verändern durch große Prahlereien oder was weiß ich, sondern einfach nur durch ein Vorleben. Ich glaube, die Menschen haben genug von vielen, vielen Worten. Worten können manchmal auch leer sein, wenn sie nicht in der Praxis umgesetzt werden. Deshalb plädiere ich dafür immer wieder, dass man ein christliches Leben führt ohne große Worte. Einfach nur vorleben.
Jetzt bleiben wir noch einen Moment beim Kulturkampf. Mhm. Wenn der herangezogen wird, diese angebliche Dekadenz, um tatsächlich sowas wie einen heiligen Krieg wiederzuführen, ist das natürlich in sich hochgradig nicht so, wie man sich christlich und liebendes Leben vorstellt.
Also man muss sagen, bevor ich darauf antworte, vielleicht noch das, was wollte ich vorhin noch sagen. Wir beobachten gerade in der Orthodoxie noch ein ganz anderes Problem, was also über die Ukraine hinausgeht, kirchlich gesehen. Nämlich, wir haben in der Orthodoxie eigentlich ein Prinzip, das sogenannte Jurisdiktionsprinzip. Das heißt, es gibt Jurisdiktionen, also Gebiete. Und dafür ist ein Patriarchat oder eine orthodoxe Kirche verantwortlich und andere orthodoxen Kirchen dürfen da nicht eingreifen oder sich einmischen. Das ist so ein bisschen wie in der Schweiz zu sagen, also es gibt ein Kanton und andere Kantone dürfen sich in kantonale Angelegenheiten nicht einmischen. Aber was wir jetzt beobachtet haben ist, dadurch, dass das Patriarchat von Alexandrien, das in der Orthodoxie verantwortlich ist für Gesamtafrika, als das Patriarchat von Alexandrien die Ukraine, die autokephale orthodoxe Ukraine, Kirche von der Ukraine anerkannt hat, Russland dem Patriarchat von Alexandrien, das Patriarchat von Alexandrien nicht mehr anerkennt. Und was heißt es? Es hat Neugründungen in Afrika herbeigerufen, neue Bischöfe eingesetzt, und wir sehen hier einen, wie das in vielen orthodoxen Kreisen heißt, einen Neukolonialismus, was das angeht. Nämlich, es greift in ein Jurisdiktionsgebiet ein, wo es kein Anrecht hat eigentlich von kirchlicher, ekklesiologisch-orthodoxer Seite. Aber das macht es. Und natürlich ist jetzt die Angst da, dass Russland das auch weitermacht. Also man hört jetzt zum Beispiel, dass Russland auch vorhat, in der Türkei, also im Gebiet des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel, auch neue Kirchen zu gründen, die direkt dem Moskauer Patriarchat angehören. Und das heißt, wir beobachten hier wirklich einen Kolonialismus, einen kirchlichen Kolonialismus auf globaler Ebene. Und der ist für mich etwas, was man mit großer Angst innerhalb der Orthodoxie eigentlich betrachten muss und Sorge vor allem.
Und ist da die große Sorge vor politischer Unterwanderung auch
des Glaubens? Ja, natürlich auch. Und auch was den Kulturkampf angeht, also wenn ich das auch noch sagen darf, das ökumenische Patriarchat hat vor 2020 ein Sozialethos-Dokument herausgegeben. Und dort wird vor allem Sachen betont, die natürlich auch in Russland nicht so sehr auf Zustimmung gestoßen hat. Da bin ich mir sicher, ich habe noch nichts gehört, aber ich bin mir relativ sicher. Zum Beispiel wird drin explizit erwähnt, dass jegliche Verfolgung, ob das politische Gründe haben, sexuelle Gründe oder auch welche andere Gründe, sind zu verurteilen. Und da ist natürlich vor allem, wenn man das Sexuelle anspricht, weiß man ja, dass vor allem auch in Russland gleichgeschlechtliche Paare natürlich gesetzlich auch nicht erlaubt sind. Und das war natürlich eine Anspielung gegen Russland, was natürlich auch das alles angeht, dass man wirklich der Mensch, die Freiheit des Menschen, wie es so schön in vielen Grundgesetzen heißt, unantastbar ist. Und das Sozialethos-Dokument des ökumenischen Patriarchates betont das, dass diese Freiheit des Menschen unantastbar ist, auch in sexuellen Angelegenheiten.
Und ist es nicht ein sehr christlicher Gestus zu sagen, wir verurteilen diese Lebensformen nicht? Nicht nur, dass wir sie nicht verurteilen, sondern wir können die inkludieren, die haben Raum, die bekommen Raum bei uns, sie sind Teil von uns.
Gut, da muss man, das ist eine große Diskussion. Da muss man vielleicht einen eigenen Podcast dafür machen, was das angeht. Also es ist einerseits so, und das hat in Griechenland, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt den Staat und es gibt die Kirche. Und die Kirche, wenigstens manche Kirchen, haben eine Art und Weise zu sagen, das ist der Lebensstil, der innerhalb unserer Kirche anerkannt und akzeptiert ist. Aber wir verurteilen nicht, wenn andere anders leben. Und das ist in der orthodoxen Kirche von Griechenland geschehen. Also kirchlich gesehen ist die gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter nicht anerkannt. Der Staat hat das aber anerkannt. Und die Kirche hat da nicht protestiert etwa, um zu sagen, um Gottes Willen, nein. Sondern gesagt, gut, wir akzeptieren das vollkommen, wenn der Staat von staatlicher Seite aus sagt, das ist so und das ist vollkommen okay. Aber kirchlich akzeptieren wir nur die Ehe nach traditioneller, sage ich jetzt mal, Art und Weise. Und das ist ein Modell, das in Griechenland sich durchgesetzt hat. Sehr harmonisch, muss ich sagen. Das hat mich, muss ich auch sagen, erstaunt, wie harmonisch das dann doch gelaufen ist. Ich hätte gedacht, dass der Protest da von orthodoxer Seite viel, viel größer sein würde, aber es war es überhaupt gar nicht. Und ich muss sagen, diese Doppelfunktion zu sagen, ja, also der Staat kann das machen und das ist von kirchlicher Seite okay, genau wie ich dem Staat akzeptiere, muss der Staat auch akzeptieren, dass ich eben manche Lebensformen akzeptiere und manche nicht. Und das hat sich so in Griechenland jetzt durchgesetzt und auch in vielen anderen orthodoxen Ländern.
Stephanos, du bist ja ein unglaublich vernetzter Mensch. Wir kennen uns auch schon eine Reihe von Jahren. Wir haben interessante Gespräche geführt über deine Freundschaft mit dem zurückgetretenen Papst Benedikt. Der hat dich immer wieder mal eingeladen, auch in seinen Privatbereich, um mit dir zu diskutieren. Bist du auch vernetzt in die Ukraine und auch nach Moskau? Kennst du zum Beispiel den Kiewer Metropoliten Epiphanius, der ja jetzt sogar um sein Leben fürchten muss, oder gar den Kyrill persönlich?
Also persönlich kenne ich ihn nicht, nein. Aber natürlich bekomme ich im Moment mit. Also Epiphanius, es ist eben das Oberhaupt der autokephalen ukrainisch-orthodoxen Kirche, die vom ökumenischen Patriarchat anerkannt worden ist. Und man hört natürlich, also ich höre das auch nur von den Nachrichten, dass er auf einer Liste sein soll von denjenigen, die, sobald die russische Armee nach Kiew durchdringen sollte oder im Zentrum sein sollte, dass er einer der ersten ist, der liquidiert werden soll. In dem Sinne ist es natürlich etwas, was in der Ukraine, was ich mir gut vorstellen kann, dass es tatsächlich auch so ist, weil natürlich diese autokephale Kirche der Ukraine ein Dorn im Auge ist, sowohl politisch als auch kirchlich gesehen von Seiten Moskaus. Und in dem Sinne finde ich schon diese Drohung und diese Angst eigentlich furchtbar, dass man einem Kirchenführer, gut, jeden Menschen natürlich, nicht nur die, aber jetzt besonders einen Kirchenführer, vor dem man eigentlich keine Furcht haben muss, was einen Angriff angeht und so weiter, dass man ihn mit dem Leben droht oder ihn sogar töten möchte. Das ist natürlich eine furchtbare Sache und ich hoffe wirklich, dass das bald ein Ende findet und dass die oppositionellen Stimmen, die es auch in der russisch-orthodoxen Kirche gibt, das muss ich jetzt auch sagen. Also es ist ja nicht so, dass man die gesamte russisch-orthodoxe Kirche verurteilen darf und soll. Um Gottes Willen, nein, das wäre nämlich das andere Extrem. Das erlebe ich zum Beispiel im Moment, muss ich sagen, wenn ich mit meinen Kollegen hier in Zürich spreche oder auch andere, die sagen mir, wenn wir Russisch schon sprechen, dann guckt man uns mittlerweile blöd an oder setzt sich vor an einen anderen Tisch. Und das ist natürlich auch etwas anderes, eine andere Gefahr, dass man nur, weil jemand einer Ethnie angehört, und das ist jetzt die andere Seite der Medaille, dass man ihn verurteilt, weil er Russin ist und so weiter. Nein, man muss da wirklich aufpassen, dass das im Westen nicht ins andere Extrem rutscht, dass man alles, was irgendwie russisch ist, gleich verurteilt wird. Das ist eine große Gefahr, die von unserer Seite aus existiert. Und da muss man natürlich auch aufpassen, muss ich sagen. Also man muss da wirklich, wenn man da frei sein möchte und gerecht vor allem sein möchte, muss man wirklich immer anschauen, wer ist dagegen, wer ist dafür, und da muss man nicht auf die Ethnie schauen, nicht auf das Russische in diesem Fall, sondern zu sagen, es gibt auch sehr, sehr viele Russinnen und Russen, die sich gegen diesen Krieg und dieses furchtbare Ereignis, was im Moment da in der Ukraine stattfindet, geäußert haben.
Stefanos, du bist ja an verschiedenen Hochschulen und Universitäten Dozent in der Schweiz und außerhalb, in der Schweiz, in Chur oder auch in Fribourg. Mhm. Nun ist es so, in Fribourg, da ist ja ein Titularprofessor suspendiert worden, der Metropolit Hilarion. Das war infolge dieses aggressiven Angriffskriegs jetzt auf die Ukraine. Was kannst du denn dazu sagen, zu diesem Fall?
Mhm. Gut, ich war da selbst nicht involviert. Ich kann auch nur sagen, was man so hört, beziehungsweise auch liest vor allem. Und es war natürlich in Fribourg so, dass tatsächlich Hilarion Alfejew Titularprofessor an der Theologischen Fakultät der Universität Fribourg war. Und er ist Leiter des, man könnte es Auswärtigen Amtes sagen, der russisch-orthodoxen Kirche.
Es hieß, er ist so die Nummer 2 hinter dem
so,
Kirill.
Man könnte es so sagen, er ist die Nummer 2 hinter Kirill. Gut, das ist natürlich jetzt etwas pauschal gesagt, aber man kann das so sagen. Oder sagen wir am besten, das ist richtig, er ist ein sehr wichtiger Mann in der russisch-orthodoxen Kirche. Mhm. Und man hat von ihm verlangt, dass der Dekan der Theologischen Fakultät hat von ihm verlangt, eben, dass er also namentlich und aufs Schärfste diesen Krieg verurteilt und dass er da eine Position einnimmt, was er dann nicht gemacht hat, wenigstens nicht so, wie der Dekan das wollte. Man muss aber sagen, es ist jetzt schon komplizierter, als das jetzt einfach sagen, er wurde suspendiert. Das ist, da muss man wirklich ein Fragezeichen hinten machen, ob dieser Titel jetzt wirklich richtig ist. Nämlich ist es so, wenn man ein Titularprofessor an einer Universität ist oder in Fribourg ist, ist es so, muss man permanent oder in regelmäßigen Abständen einen Lehrauftrag von der Universität bekommen, dass man den Titel weiterhin führen darf. Sonst ist dieser Titel eigentlich wird er ausgesetzt. Und es ist so, dass Metropolit Hilarion Alfejew schon seit Jahren keinen Lehrauftrag mehr hatte an der Universität Fribourg. Und in dem Sinne, so sieht es das Reglement wenigstens in Fribourg vor, ist es so, man kann dann die Professur oder die Titularprofessur ruhen lassen, bis dann irgendwann mal ein Lehrauftrag wiederkommt.
Und kannst du diese Entscheidung, diese mit symbolischer Auswirkung, kannst du die nachvollziehen?
Ich glaube, es de facto ist hier keine Entscheidung getroffen. Das wollte ich damit eigentlich sagen, dass man sich eben darauf berufen hat, wenigstens, es ist ja auch eine juristische Angelegenheit, man kann ja nicht einfach so einem Titularprofessor oder einem Professor absetzen. Das muss ja wirklich einen Grund haben. Und es ist dann die Frage, ist es Grund genug, jemanden abzusetzen, der sagt, ich verurteile etwas nicht, wenigstens nicht namentlich oder offiziell, kann man dann sofort einem Professor oder einem Titularprofessor aus seinem Amt nehmen oder nicht? Das ist juristisch dann eine Frage und meines Wissens nach geht es nicht so einfach, einfach mal zu sagen, ja, wir machen das jetzt einfach, ab morgen ist es nicht mehr so.
Also fandest du es falsch?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es nicht so war, wie es nach außen hin scheint. Also ich bin natürlich, ich hätte mir
man
auch
Man kann
gewünscht,
auch so sagen, die Universität hat sich distanziert.
Der Dekan der Universität hat sich distanziert und man hat das eben ausgenutzt. Das ist eigentlich der Grund zu sagen, dadurch, dass Metropolit Alfejew sehr lange keinen Lehrauftrag mehr hatte, hat er sein Amt, so könnte man sagen, niedergelegt. Aber das ist auch nochmal interessant, in seinem Antwortbrief an den Dekan, das gibt es ja auch, hat Alfejew auch von alleine sein Amt niedergelegt. Das ist, war also in diesem Sinne keine Subvention von Seiten der Universität, sondern es war eigentlich von Seiten des Metropoliten ein Niederlegen dieses Amtes. Er ist sozusagen zurückgetreten, könnte man fast sagen.
Genau. Wir haben jetzt geschaut auf Kirchengeschichte und auch viel erfahren über innerorthodoxe Diskussionen, auch Rechtsdiskussionen. Wenn wir jetzt nochmal nach Moskau schauen und ich dich jetzt nochmal frage, wie würdest du kurz zusammenfassen, aus deiner Sicht, was ist da los jetzt in Moskau? Und wie sehr schadet das dem Ansehen auch anderer orthodoxer Kirchen?
Also ich habe ja schon gesagt, das, was im Moment in Russland passiert, sowohl kirchlich als auch politisch, ist einfach furchtbar. So muss man das wirklich sagen. Und das haben schon viele orthodoxe Kirchen, das ökumenische Patriarchat, das rumänisch-orthodoxe Patriarchat, die Kirche von Griechenland, die orthodoxe Kirche von Griechenland, von Zypern, also sehr, sehr viele orthodoxe Kirchen von Polen und so weiter, haben das auf stärkste verurteilt. Und vor allem auch die Wortwahl des Patriarchen Kirill, die wurde auch in der Orthodoxie mit großer Sorge und Unverständnis, das möchte ich betonen, wahrgenommen. Und man schaut eigentlich mit Entsetzen auf diese Ereignisse. Der ökumenische Patriarch von Konstantinopel ist gerade heuer nach Polen gereist, zu der polnisch-ukrainischen Grenze, um dort eben auch, was die Flüchtlinge angeht und so weiter, zu sehen, was man kirchlich da machen kann. Auch hier in der Schweiz ist es kirchlich im Moment so, dass natürlich alle orthodoxen Kirchen, die dem ökumenischen Patriarchat unterstehen, und das ist hier auch in Zürich der Agios Dimitrios, offen sind für alle orthodoxen ukrainische Flüchtlinge. Und in Chambézy bei Genf war vor ein paar Tagen eine ukrainisch-orthodoxe Liturgie in der Kirche der Diözese oder der Metropolie der Schweiz, der Orthodoxen, des ökumenischen Patriarchates. Und in dem Sinne wird da ein Ort auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer geschaffen, damit sie sich spirituell anbinden können. Nämlich, es ist im Moment so, das Phänomen sehen wir, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die dem russischen Patriarchat angehören, kirchlich gesehen, sich lossagen vom russisch-orthodoxen Patriarchat und auch sehr viele Priester, ganz nebengemerkt, und auch Bischöfe in der Ukraine selbst, die sagen, wir erkennen Kirill nicht mehr als Patriarchen an, all das, was er gesagt hat. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine, das wird eine Mammutaufgabe auch innerhalb der Orthodoxie sein, okay, wie man auch damit umgehen wird.
Du bist
wird.
Ja ein Freund des Konzilian. Mhm. Und was meinst du, wie es weitergeht? Sind das jetzt einfach so tiefe Spaltungen, wo man noch lange, lange daran damit kämpfen
wird? Das werden, also das sind Spaltungen entstanden, die werden Jahrhunderte dauern, bis überhaupt irgendwie eine Heilung zustande kommen werden kann. Also du musst dir vorstellen, dass da jetzt in der Ukraine, also vor allem auch Gläubige, die dem russisch-orthodoxen Patriarchat unterstellt waren, wenn man sowas von seinem kirchlichen, also von seinem kirchlichen Oberhaupt hört, also der wirklich gegen einen spricht oder nur weil man Ukrainerin oder Ukrainer ist und sozusagen diesen Krieg auch ganz anders propagiert von kirchlicher Seite an, um eben dem russischen Staat zu fördern, dann entsteht Schmerz. Und vor allem auch nicht nur wegen dem, und vor allem, weil, wenn man dann noch miterlebt, wie die Häuser, wie die Kirchen, also sind sehr viele Kirchen bombardiert worden. Und auch
Dutzende sind ja, zerstört worden.
Eben.
Ja.
Und wenn man das alles mitbekommt.
Und es ist ja kein theologisches Schisma.
Eben, überhaupt ja. Im Gegenteil. Es gibt überhaupt keine theologischen Diskussionen. Also die gibt es nicht.
Ja, also politisch und,
ja,
und kulturell.
Es ist kulturell, politisch, genau. Und dass da irgendwann mal eine Heilung zustande kommen wird, die wird, wenn sie überhaupt kommt, sehr, sehr lange dauern. Und hier ist natürlich jetzt die große Frage, ob nicht die Autokephalie, die der ökumenische Patriarch eben der Ukraine gespendet hat vor Jahren, ob sie nicht doch die bessere Lösung für die Ukraine ist. Aber, das möchte ich auch noch sagen, Geschichte wird bekanntlich vom Sieger geschrieben. Man wird natürlich sehen müssen, und das wird eine große Rolle haben, wie sich die Lage in der Ukraine weiterentwickeln wird. Also welche zum Schluss, wer sich durchsetzen wird. Wird es Russland sein? Wird sich Russland durchsetzen? Oder wird es doch eher die Ukraine als wirklich ein selbstständiger, autonomer Staat sein, der sich durchsetzen wird mit einer westlichen Hilfe? Das ist die große Frage. Und anhand des Ausgangs des Krieges, muss man auch sagen, wird sich auch die kirchliche Lage in der Ukraine entwickeln.
Lieber Stefanos, vielen Dank für diese Lageeinschätzung. Es wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein zu diesem Thema.
Ich bedanke mich auch herzlich und ich hoffe, ich war verständlich. Was mir eben wichtig ist, und das möchte ich zum Schluss noch sagen, ich bin nicht ein Mensch, der alles einfach nur schwarz-weiß darstellen möchte. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen klar geworden. Ich versuche auch die andere Seite zu verstehen, wo man aber natürlich eine rote Linie überschreitet ist, wenn es um Menschenleben geht, um Tod. Und deshalb ist dieser Krieg, das möchte ich jetzt zum Schluss nochmal betonen, wirklich zu verurteilen aufs Höchste. Und jede kirchliche Einmischung und Propagierung dieses Krieges ist auch zu verurteilen. Und deshalb hoffe ich, dass was ich in der Mitte des Gesprächs gesagt habe, was ich auch meinen Gläubigen sage, dass wir als Christinnen und Christen, egal welche Konfession wir angehören, durch unsere Lebensweise eben das Gute in dieser Welt mehr propagieren können. Das hoffe ich und das hoffe ich auch deinen Hörerinnen und Hörern.
Danke für dieses Schlusswort.
Dankeschön.
Revlab.